Herzlich willkommen zu Notsan Unplugged.
Wir nehmen euch mit zwischen Rettungsdienst, Erste Hilfe und Alltag.
112% echt.
Happy New Year.
Frohes neues Jahr.
Ja, ich hoffe, ihr seid gut in das Jahr gestartet. Also ich eher nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Luca. Irgendwie nee, ist der Beginn von dem Jahr seit Jahren immer irgendwie blöd bei uns, gell?
Ja, und auch irgendwie immer komisch.
Immer so. Stressig, irgendwas passiert immer oder so. Es ist einfach, ja, ich bin irgendwie noch in 25 gefangen.
Ja, so Weihnachten, dann Silvester, zwischen die Jahre passiert, ach, ja. Nie viel, am Handy immer viel zu tun und dann
ja.
Ist es so.
Also ich hoffe, es wird jetzt demnächst mal ruhiger.
Ja, ja, aber das ist jetzt unsere erste Folge 2026. Und ich denke, in der grüßen wir jetzt erstmal den Marco aus Berlin, weil der Marco hat uns geschrieben, also wir hatten ja schon gesehen, dass wir einige Hörer haben, das kriege ich mal ja auch gezeigt, aber dass sogar ein Rettungssanitäter aus Berlin, der Marco, uns hört, das freut mich, dass unser Podcast so Reichweite bis nach Berlin hat und der uns sogar gefragt hat, ob wir 2026 weitermachen mit unserem Podcast. Und hier ist die Antwort, Marco, ja, wir machen weiter.
Das immer.
Das immer.
Wir hatten auf Instagram gefragt, welche Themen ihr noch gerne hören wolltet im Podcast. Das habe ich mir natürlich alles dokumentiert und das werden wir auch noch machen. Aber heute reden wir erstmal über Diabetes mellitus. Und
Ja.
Hier ist die erste Quizfrage. Was bedeutet das?
Ja.
Übersetzt.
Ja, also Diabetes mellitus ist umgangssprachlich im Volksmund eine Zuckerkrankheit.
Nein, ich will nur wissen, was es heißt.
Ja. Ich wollte es erstmal noch mal kurz übersetzen.
Nein,
Und
ich will wissen, was
Diabetes,
es heißt.
Ich erkläre es dir. Diabetes mellitus heißt honigsüßen Durchfluss, also honigsüßer
Danke.
Durchfluss.
Danke.
Okay. Das
Das
war's
war
schon.
Meine Frage, ja.
Okay.
Honigsüßer Durchfluss. Und die nächste
Genau.
Frage wäre gewesen, warum heißt es so?
Weil früher hat man das ja so getestet, dass wenn der Zucker zu hoch war, gibt es ja, das erklären wir auch noch einmal später, aber einen bestimmten Wert kann der Körper es nämlich verstoffwechseln und dann wird es einfach ausgeschieden. Das heißt, der Zucker kommt über die Urin raus. Und dann hat man das geschmeckt. Das war halt so. Das hat man dann halt mal probiert, sagt man. Und dann.
Wie heute noch? Spaß.
Ja, dann hat es halt ein bisschen süß geschmeckt.
Genau. Also, Diabetes mellitus, das ist heute unser Thema. Und zwar werden wir jetzt erklären Typ 1 und Typ 2 und ganz kurz noch sagen, welche andere Arten es noch gibt. Es gibt noch mehrere, aber auf die gehen wir nicht so genau ein.
Wir machen einen ganz kurzen Ausreißer.
Ja. Also, Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung und hat eben das Merkmal, dass es eine Erhöhung vom Blutzuckerspiegel gibt. Und zwar ist es entweder beim Typ 1 Diabetes der absolute Insulinmangel, das ist quasi eine Autoimmunerkrankung, und die Beta-Zellen im Pankreas, die eigentlich Insulin produzieren, die produzieren gar kein Insulin. Und das ist das Problem, weil wir brauchen Insulin, um die Glucose quasi in unserem Blut, also den Zucker, in unsere Zellen zu bringen. Das heißt, unser Insulin bringt es da rein. Ohne Insulin können wir es da nicht reinbringen. Das heißt, wir haben zwar genug Zucker im Körper, also im Blut, aber unsere Zellen können damit nichts anfangen. Es verweilt halt im Blut und deswegen ist unser Blutzuckerspiegel, wenn wir es messen, eben dann auch so hoch.
Und das,
genau,
was ich so ganz runtergebrochen habe, sinkt ja auch Insulin, der Blutzuckerspiegel.
Genau. Die Menschen haben das ein Leben lang. Man hat früher gesagt, jugendlicher Diabetes, das ist oft das Kindesalter, wo es die ersten Manifestationen stattfindet. Aber die Leute werden jetzt wohl auch immer älter. Genau. Die Menschen müssen auf jeden Fall Insulin spritzen. Die sind ihr Leben lang auf Insulin angewiesen, weil sie eben mit ihrem eigenen Pankreas kein Insulin produzieren können. Dazu später mehr. Das ist nämlich eine besondere Folge heute.
Ja.
Dann haben wir noch den Typ 2 Diabetes, umgangssprachlich der Altersdiabetes. Aber die Menschen werden immer jünger, die daran erkranken. Hier haben wir quasi eine Insulinresistenz. Also wir haben noch eine Insulinproduktion und erstmal auch eine sehr starke Insulinproduktion. Und irgendwann erschöpfen unsere Beta-Zellen quasi, die das Insulin produzieren. Und dann haben wir halt ein Problem. Das heißt, wir haben erst einen relativen Insulinmangel und irgendwann endet der aber auch im absoluten Insulinmangel. Das heißt, initial kann man da noch mit Lebensstil, Umstellung, Sport, Ernährung und so, ne, kann man viel machen oder auch mit Medikamenten wie Metformin. Das geht, aber irgendwann, wenn sich da nichts ändert, müssen die Leute auch Insulin zuspritzen.
Genau, da ist dann dieser Punkt.
Das Schlimme ist, wenn wir dauerhaften Überzucker, sage ich, eine Hyperglykämie haben, also zu viel Zucker in unserem Blut, haben wir damit natürlich auch eine Schädigung an unseren Organen, Herz-Kreislauf-System, Augen, Nervenenden, ne, das schädigt. Deswegen ist es auch so schlimm. Das heißt, es muss auf jeden Fall behandelt werden.
Für uns im Rettungsdienst halt relevant, weil es gibt eine Hypo zu wenig und eine Hyper zu viel Zucker, also Hypoglykämie, Hyperglykämie. Die Unterschiede sind bei einer Hypoglykämie, das ist, können so Symptome sein wie ein Tunnelblick, es kann sein, dass man sich unwohl fühlt, Übelkeit, Erbrechen, bis zu Bewusstseinsstörungen, bis zur kompletten Bewusstlosigkeit. Natürlich gibt es da noch viele andere Symptome, die sind ihr Körper halt einfach komplett individuell. Kaltschweißigkeit, kann auch dazu kommen und so
Zum
Zeug.
Beispiel auch vermehrtes Wasser lassen.
Kann auch
Und
sein.
dadurch haben die dann oft Krämpfe in den Muskeln, weil wir dadurch natürlich Kalium und Magnesium verlieren.
Ja, natürlich. Also es ist ganz breit gefächert und endet aber eigentlich immer in der Bewusstlosigkeit. So der normale Zuckerwert sind ja so 100 bis 120 Milligramm pro Deziliter. Das ist einfach eine Einheit, die ist so, da hat man sich dafür entschieden. Und alles, was so circa unter 70 Milligramm pro Deziliter ist, ist eine Hypoglykämie. Und alles so über 160, 180, 200 ist eine Hyperglykämie. Und bei der Hypoglykämie endet es meistens immer in der Bewusstlosigkeit. Je nachdem, ob man ja, das öfters hat, krasser hat, kann man natürlich bis zum immer niedrigeren Wert halt danach wach ansprechbar sein, nicht bewusstlos sein. So Werte, die mir im Rettungsdienst schon gemessen haben, also bei mir war schon 18 oder 27 auf dem Gerät gestanden. Das geht alles. Ist, finde ich, gerade die Hypoglykämie ein sehr dankbares Einsatzbild. Nicht im Sinne von dem Patient geht es schlecht, sondern wir können direkt was machen. Rettungsdienst schlicht bei einer Hypoglykämie, wir legen eine Nadel in die Vene, die Person kriegt Flüssigkeit, dass was läuft, und dann wird einfach Glucose, quasi Zucker, über die Spritze quasi dem Patienten zugeführt. Die kriegen dann erstmal 4 Gramm Glucose, dann kriegen sie später nochmal 4 Gramm, dann misst man das immer wieder noch. Und die Patienten sind halt innerhalb von wenigen Minuten sofort wieder da und sind nach, ja, nicht wie nach dem Krampf total schläfrig, aber sie sind relativ schnell wieder wach, sind noch ein bisschen matschig im Kopf, aber das kommt dann alles direkt
Die
wieder.
wollen auch nie mit.
Die wollen dann meistens auch nicht mit, vor allem sie kennen es auch. Ja, das ist eigentlich schnell behandelbar. Natürlich muss man halt durch welche Intox, also irgendeine Intoxikation oder im Schlaganfall halt auch Differentialdiagnose untersuchen. Dann gibt es die Hyperglykämie. Bei der Hyperglykämie ist so, dass der Zucker zu hoch ist, kann das sein, dass die Leute ach, Blässe, Kaltschweißigkeit bis Bewusstlosigkeit, je nach Wert. Und hier ist halt der Punkt, durch wahrscheinlich mehr vermehrtes Wasser lasse, weil der Körper versucht, den Zucker dann über die Niere rauszutransportieren, was wir am Anfang gesagt haben. Und dann dehydriert der Patient auch, weil ihm fehlt viel Flüssigkeit. Wir reden jetzt nicht von einmal in der Stunde aufs Klo gehen, wir reden doch schon von richtig viel auf die Toilette gehen. Das Problem hier ist, der Körper dehydriert, also zum einen fehlt Flüssigkeit und zum anderen fallen auch Ketonkörper an. Und die sind einfach in Kombination mit dem Stoffwechsel, welche zu viel Zucker, und da entsteht dann quasi aus dem Mund so ein Acetongeruch, wie so ein Nagellackentferner. Das kann ein Hinweis sein, das muss nicht sein, je nach Wert, aber es kann schon vorkommen. Und die Patienten versuchen dann auch diese Ketone, dieses Aceton, was anfällt, dieser Ketonkörper, mit so einer Kussmaulatmung auszuarbeiten. Das heißt, die
Kannst du
sitzen
dir
dann da
einmal
so,
vormachen?
es ist so tiefe, regelmäßige Ein- und Ausatmung. Ja, was ist hier rettungsdienstlich relevant? Also Insulin geben wir definitiv nicht. Das muss stundenlang auf den Intensivstationen erfolgen, der Blutzucker langsam senke.
Warum geben wir kein Insulin?
Weil, wenn mir jetzt sofort der Zucker runterballern würde, kann es sein, dass es ein Hirnödem gibt. Das heißt, dass Zellen im Kopf, dass sie anschwellen, aufgrund von dessen, dass man halt, wenn man Insulin geben, senke man den Blutzuckerspiegel, weil man ja auch Zucker in die Zelle transportieren. Insulin ist quasi der Türöffner. So, und jetzt nimmt der Zucker nimmt dann ja, die Flüssigkeit halt auch mit und bringt das auch in die Zelle mit rein und die Zelle schwillen auch. Und Und das wäre halt absolut kontraproduktiv. Ein Patient wird es wahrscheinlich, wenn man dann 100 Insulineinheiten ballere, wird es wahrscheinlich noch schlechter gehen als vorher. Deswegen, wir machen das nicht. Wir legen großlumige Zugänge, der Patient bekommt Flüssigkeit, die braucht er höchstwahrscheinlich auch. Und dann versucht man hier umgangssprachlich das Blut zu verdünnen. Das, was man sagt, so bei Blutverdünner, Aspirin, Makoma und so, hier versuchen wir wirklich das Blut zu verdünnen. Das ist quasi hier ein klassischer Blutverdünner. Genau, rausfindet tut man das überwiegend halt einfach in der Blutzuckermessung, ob es zu niedrig oder zu hoch ist.
Wusstest du, wenn man einen Elternteil hat, nimmt's noch auf?
Ja.
Gut, wegen dem Blick. Wenn man einen Elternteil hat mit Diabetes, dann hat man zu 50%ige Wahrscheinlichkeit, an der Erkrankung auch zu erkranken. Und wenn du eineiige Zwillinge bist, zum Beispiel, und einer von beiden hat's, dann sind sogar 90% das andere Kind auch dran
Ach
erkrankt.
krass.
Auch wenn die in verschiedenen sozialen Umfelden aufwachsen.
Ja.
Das heißt, man muss wirklich noch mehr Lebensstilumstellung machen und so und darauf achten, wenn das eh bekannt ist. Aber auch so an alle Kollegen und Kolleginnen von uns, egal im Schichtdienst oder sonst was, wir haben alle Faktoren, das zu
Absolut schlimm,
bekommen.
ja.
Also natürlich gibt es auch vereinzelt Leute, ne, die jetzt nicht jede Schicht
Ja.
Fastfood essen und viel Sport machen und so, ne?
Aber man kann sie trotzdem noch mal so kurz aufzählen, Risikofaktoren. Zum einen ist die Genetik, aber du sagst ja auch immer, die Pistole ist geladen, aber man entscheidet selber, ob man abdrückt. Das
Ja,
heißt, das
oder
Sache
vor
wie,
allem auch, wann die Erkrankung ausbricht, ne,
ja.
dann.
Ja, das heißt, das Sache wie Bewegungsmangel, wenig Sport, Schlafmangel, ungesunde Ernährung, viel Stress, gestörter Tag-Nacht-Rhythmus, Übergewicht, Rauche, viel Alkohol. Das sind alles so Sachen, die begünstigen und fördern das halt natürlich auch richtig krass. Und dass das euch jetzt auch noch einer sagt, der sich dort damit auskennt.
Schalten wir jetzt mal um. Viel Spaß.
Und jetzt haben wir als Special Guest. Bitte mach keine Geräusche, Special Guest, ja? Fängt er hier an, die Wasserflasche aufzudrehen während dem Dreh. Kannst du dir das
Sauerei,
vorstellen?
ja.
Also,
Ungeübt.
unser Special Guest hat tatsächlich Diabetes. Deswegen haben wir ihn heute eingeladen. Genau, nämlich der liebe Christian, der auch bei uns Kurse macht.
Christian ist ein Freund und Mitarbeiter, ja.
Genau, magst du dich selbst noch mal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Christian, bin seit bald 16 Jahren Typ-1-Diabetiker und ich wurde von beiden Hosts herzlich eingeladen. Wie alt
Genau.
bist du so generell?
Uralt,
Kommt immer
gucken wir
drauf
drauf an.
an. Frau,
Ich
Kinder.
bin frisch 30 geworden letztes Jahr und Frau, nee, Kinder hoffe ich nicht, aber ja, das ist so meine Vita und ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren im Rettungsdienst tätig als Rettungssanitäter, sonst in meiner Freizeit bin ich Entwickler bei SAP in Walldorf.
Entwickler.
Genau, ich entwickle Dinge.
Was entwickelst du denn?
Ein Programm bei SAP. Also wenn wir da jetzt ausholen, dann können wir den ganzen Podcast darüber reden.
Eigentlich geht es heute um IT.
Ja.
Okay, und Hobbys?
Boah, habe ich einige. Ob das jetzt viel Sport ist oder auch Radfahren. Also ich bin sehr, sehr aktiv eigentlich. Ab und zu lese ich auch mal ein Buch, damit
Was?
ich mich
Du
gebildet
kannst
fühle.
lesen?
Hey, das hat mich auch überrascht, ne? Das ist verrückt. Da hat
Cool.
sich die Schule ausgezahlt und sonst, ja.
Cool. Ja, zum Einstieg magst du vielleicht kurz mal erzählen, wie das für dich war damals. Was waren deine ersten Symptome und wie hast du überhaupt herausgefunden, dass du Typ-1-Diabetes hast?
Das war in der Realschule auf der PGS. Oh.
Wir waren zusammen auch auf der
Genau,
Schule, deswegen ist es
deswegen.
ganz lustig.
Und das waren einfach Symptomatiken von viel Urin ablassen. Ich hatte sau viel Durst, also ich bin nachts aufgewacht und habe einfach 5 Liter getrunken. Aber man hat noch nicht so einen Weitblick gehabt, dass es Diabetes sein könnte, sondern das war auch in der winterlichen Zeit, beziehungsweise nee, eher so Grippezeit. Es war März rum, gerade frisch aus dem Winter raus. Und dann bin ich in die Schule gegangen, musste so oft aufs Klo und es war wirklich schwierig, auch die 20 Minuten Zug zu fahren. Und irgendwann ging es mir so schlecht, habe mich dann abholen lassen, bin dann damals mit meiner Oma zum Arzt gefahren und habe einfach eher gedacht, dass es so eine Grippe wäre, weil bei uns in der Familie gibt es keine Diabetiker. Und dann wurde mein Blutzucker gemessen, nachdem ich mit dem Arzt darüber gesprochen habe oder diese Symptome halt geschildert habe. Also Müdigkeit, mir war schlecht, ich hatte Durst, habe sau viel abgenommen. Also innerhalb der kürzesten Zeit habe ich, glaube ich, 10 Kilo verloren.
Und dann wurde mein Blutzucker gemessen und der lag damals bei 563. Und dann bin ich direkt ins Krankenhaus gekommen, in eine Kinderspezialklinik. Und dann wurde ich direkt eingestellt.
Und da warst du noch ansprechbar mit 563?
Ja, ich war da noch ansprechbar. Das Lustige ist auch, an was ich mich erinnern konnte, ich habe nämlich an dem Tag oder einen Tag davor, habe ich ein Fleischkäsebrötchen aus dem Globus gegessen. Vielleicht kennen das auch einige von euch, Globus Fleischkäse sind ein Meme heutzutage. Mhm.
Und wir machen dann keine Werbung, so viel zum Thema.
Ja. Jetzt ist durch. Aber es war ja keine Werbung. Egal, anyway. Und dann haben wir gedacht, das kommt daher, weil wir konnten es halt nicht irgendwie fassen, dass ich Diabetiker bin und der Einzige in der Familie.
Und relativ spät die erste Diagnose.
Ja,
ne?
Mit 15 habe ich die erste Diagnose bekommen.
Typ 1 ist ja häufiger eigentlich jünger, die Kinder.
Wobei das jetzt auch immer später wird. Mhm. Also ich kenne sehr, sehr viele, die jetzt auch mit 15, mit 20, 25, 30 die erste Diagnose bekommen. Typ 1.
Woran liegt das?
Ja, das ist eine gute Frage. Da kann ich dir leider keine Antwort drauf geben.
Du hast es dann gesagt, dass du Diabetes hast. Mhm. Was ging dir dabei durch den Kopf? Eher Angst, Verwirrung, Erleichterung, Lebenseinschränkung?
Also ich war 15 und
Saufen!
Nee, das ging mir nicht durch den Kopf. Das Lustige ist, ich weiß nicht, mir ging gar nichts durch den Kopf. Ich habe nur gesehen, dass meine Oma anfängt zu weinen. Dann habe ich auch angefangen zu weinen, weil ich nicht wusste, was passiert. Ich habe gedacht, wenn meine Oma weint, die kennt sich aus, dann weine ich auch einfach auch mal und schaue dann, was passiert. Genau, das ging mir durch den Kopf.
Konntest du das vom Sprachduktus oder dieses Diabetes, konntest du das schon zuordnen mit 15?
Nee, ich konnte es gar nicht zuordnen. Ich habe nur gesehen, dass das Blutzuckermessgerät mit der 563, die Zahl bleibt mir im Kopf, auf der Liege lag und die beiden Ärzte rausgegangen sind. Und ich mich dann gefragt habe, warum gehen die raus? Dann muss ja irgendwas sein. Also ich wusste auch nicht, was ein Diabetes ist oder sonst was, sondern ich habe nur eine Zahl gesehen und dass die dann rausgegangen sind. Das war das Einzige.
Das hat schon so einen faden Beigeschmack. Ne? Dann kriegst du Blutzucker gemessen, dann steht irgendein Wert, den du nicht einordnen kannst und dann gehen die Ärzte raus.
Genau. Ja, das wir müssen uns mal kurz besprechen. Und dann so, okay, alles klar. Ist nicht gut, wenn sich Ärzte besprechen müssen.
Und dazu rausgehen. Ach ja, krass.
Und wie war das dann für dich danach, nach der Diagnose, die Umstellung in deinem Leben?
Recht unkompliziert, würde ich sagen. Normalerweise ist es auch so, dass wenn du mit dem Alter ins Krankenhaus kommst, also damals war das noch so, dass du wirklich 7 Tage lang stationär aufgenommen wurdest und dann dort deine Diabetes-Schulung hattest. Bei mir war das ja dann auch so und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und die Pfleger wollten mich dann zuerst spritzen, also die ersten Injektionen geben von Insulin. Und das habe ich halt direkt verweigert, weil ich gesagt habe, ich muss ja immer ganz Leben machen. Also warum dann nicht auch die erste selbst setzen? Und bin da recht offen mit umgegangen und gehe jetzt auch immer sehr, sehr offen damit um. Also hat sich nichts geändert. Ich war da auch nie traurig. Es ist nervig, klar, aber ich kann ja eh nichts dran ändern.
Du hattest jetzt das Wort Diabetes-Schulung gesagt gerade. Um was geht's da? Wie lange geht es da? Was wird da behandelt?
Das kann sich jetzt auch über die Jahre geändert haben. Das ist ja schon 15 Jahre her, aber das waren halt solche Schulungen, was man bei einem Überzucker machen muss, was man beim Unterzucker machen muss, worauf ich achten soll, wie man richtig die Insulineinheiten berechnet.
Apropos, was musst du denn beachten jetzt? Was machst du denn? Also wie läuft das ab? Wie ist so dein Tagesablauf mit Diabetes?
Wie ist denn dein Tagesablauf?
Meiner ist nämlich gar nichts an.
Meiner ist nicht anders. Das Einzige, was ich halt immer machen muss, ist zu Mahlzeiten oder generell auf die Werte achten. Aber bei mir ist es halt schon so drin, dass es halt ein ganz normaler Alltag ist. Also ich mache nichts anderes wie ihr auch. Bloß vom Essen gucke ich auf mein Handy, auf meine Apple Watch, messe blutig, sehe dann den Wert und weiß dann ungefähr, was ich machen muss. Muss mir den Insulin initiieren. Und halt bei Essen auf die Kohlenhydrate achten. Da gibt es dann diese Formel Kohlenhydrate durch 10. Dann hast du deine BE-Broteinheiten. Und dann mit den Broteinheiten hast du dann noch einen Faktor, mit dem du zum Beispiel mal 1,5, dann musst du die Broteinheiten mal 1,5 rechnen und dann hast du deine Insulineinheiten, die du dir initiieren musst.
Und du hast dann immer einen Zettel, einen Stift, Eisstücke für schriftlich zu rechnen oder machst du das im Kopf?
Früher hat man das gemacht. Also früher habe ich das gemacht. Ganz am Anfang habe ich dann echt viel rumgerechnet mit Taschenrechner. Aber jetzt mit der Erfahrung schätze ich auch viel. Ich weiß ja ungefähr immer, was ich esse. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer wieder was Neues esse, sondern man isst ja eigentlich recht häufig immer dasselbe. Mhm. Und dann weiß man ja auch, was man ungefähr immer wieder spritzen muss.
Und mit diesem Schätze kommst du gut hier, da geht es als meine Hosse.
Nee, also ich komm gut da, so zu 85% komme ich gut damit hin. Aber es gibt natürlich auch immer Ausreißer.
Und was passiert jetzt, wenn du einen Ausreißer hast?
Kommt drauf an, wo es hingeht. Wenn es jetzt nach oben geht, dann mache ich einen Rage-Bolus meistens. Bedeutet, in der Fachterminologie bei den Diabetikern ist der Rage-Bolus einfach, man sieht einen hohen Wert und ballert sich so viele Einheiten rein, bis es dann wieder nach unten geht. Und meistens, surprise, ist es zu viel und dann geht es halt direkt wieder in Unterzucker. Dann isst man wieder zu viel, dann geht es wieder nach oben und das ist dann halt eine Achterbahnfahrt.
Mhm. Toll für den Körper bestimmt.
Mega.
Das genießt er.
Ja, natürlich.
Mhm. Okay.
No risk, no fun.
Ja, jetzt würde ich noch gerne wissen, was machst du, wenn es zu weit runter geht, der Zucker? Also wenn du merkst, du hast jetzt zu wenig...
Friss oder stirb.
Wie merkst du das?
Entweder ich werde kaltschweißig. Manchmal bin ich auch echt verwirrt. Also es ist ganz oft, dass ich... Oder wenn ich mal einen Unterzucker habe und im Globus bin oder sowas...
Schon
oder
wieder? Sag mal, hast du irgendwas das ausgehandelt der eine, mit dem
Code Chris 10. wenn ich in einen Supermarkt gehe, dann hatte ich das schon öfter, dass ich einfach vor dem Regal stand und denke, was wollte ich denn eigentlich? Weil ich komplett desorientiert war. Aber sobald ich dann halt irgendeine Cola oder irgendwas genommen habe oder ein anderes Softgetränk, dann geht das wieder.
Okay. Was mich jetzt noch so interessiert hatte, war, gibt es Herausforderungen für dich? Also wie ist es, wenn du feiern gehen willst, Alkohol trinkst oder so? Was man ja auch gerade in der Jugend, wo da deine Diagnose auch war, gerne mal macht. Ist das dann gefährlich?
Ja, natürlich. Also man muss ja auf alles achten. Alkohol ist ja auch das Schwierige, dass er verzögert reagiert. Also nach 9 Stunden kannst du dich halt gnadenlos in Unterzucker reißen. Mhm. Und das ist halt das Schwierige, weil er bei vielen alkoholischen Getränken lässt sie den Blutzucker erstmal hochsteigen und dann kommt halt eine wirklich gnadenlose Wand, wo es sich nach unten reißt. Und darauf muss man achten. Aber toi, toi, toi. ich hatte damit noch keine so großen Probleme.
Sehr gut. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie spontan irgendwie sein willst, reisen oder spontan irgendwie hinfahren, essen gehen, das ist dann auch kein Problem? Oder bist du da irgendwie eingeschränkt?
Nee, also ich bin ja eher ein spontaner Mensch. Also ich reise ja auch viel oder bin auch ab und zu hier und da mal unterwegs. Es ist halt immer nur so, dass ich irgendwie Backup dabei haben muss. Ich habe eine Insulinpumpe und da habe ich dann immer, wenn ich jetzt auf Reisen gehe, immer genug Ersatz dabei, dass wenn irgendwas passiert und wenn alle Stricke reißen, habe ich noch normale Insulinpens dabei, dass ich mir das halt zur Not dann wieder subkutan initiieren kann, ohne dass ich dann eine Insulinpumpe brauche. Genau, das ist so das. Also spontan kann ich trotzdem sein. Natürlich gibt es Momente, da war ich im Urlaub und durch das Wasser ist mir die Insulinpumpe, hat sich das Pflaster so gelöst und dann ist der Katheter halt rausgerutscht. Ich habe das nicht gemerkt, habe mir Insulin abgegeben, habe gedacht, es wäre Insulin in meinen Körper injiziert worden. Das war aber nicht der Fall. Und ich habe dann halt gesehen, dass mein Blutzucker dann irgendwann über 300 war. Mhm. Und da ist es dann halt so, dass wenn man dann spontan essen gehen will, sitze ich halt einfach nur daneben und trinke mein Wasser, weil ich in dem Moment halt in dem Restaurant halt nichts essen kann.
Ja, klar.
Und das ist das Einzige, aber sonst...
Du hattest jetzt gesagt, Insulinpumpe und nochmal selbst subkutan spritzen mit dem Pen. Mhm. Was ist denn so der Unterschied? Was kann so eine Insulinpumpe? Wie funktioniert denn das?
Eine Insulinpumpe hat halt einen Automatismus halt drin. Bedeutet, normalerweise, wenn du auf einer mit einem Insulinpen eingestellt bist, wirklich nur mit einem Pen, hast du meistens 2 Insuline. Einmal das Basal, das Langzeitinsulin, was du dir 2 oder 1 am Tag spritzt, um so eine Art kleine Kurve über den Tag hinweg dir an Insulin in deinem Körper bereitzustehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Satz gerade Sinn gemacht hat, aber irgendwie schon. Und das
ist bei dir öfters so. Bist du da im Unterzucker?
Ich habe Unterzucker. Und dann gibt es auch das Kurzzeit, das Bolus-Insulin, was sie halt wirklich kurzzeitig spritzt. Das hat meistens eine Wirkdauer von 3 Stunden, wo das du halt nimmst zu den Mahlzeiten. Und bei der Insulinpumpe ist es dann so, dass mit der Hilfe von dem Automatismus das Kurzzeitinsulin immer wieder in kleinen Dosen abgegeben wird, um die das Basalinsulin sozusagen zu simulieren. Damit kannst du auch viel, viel feinjustierter die Insulindosen über den Tag halt einstellen. Bedeutet, wenn ich morgens ein bisschen weniger brauche, dann kann ich mir das einstellen. Wenn ich aber dann abends wieder mehr brauche, kann ich das halt feinjustieren. Das hat dann den Vorteil, dass mein Blutzuckerspiegel dadurch noch berechenbarer wird, dass ich sagen kann, okay, wenn ich abends dann was esse, ist es einfacher für mich, in die normale Zone zu kommen. Das hast du bei diesen Langzeitinsulin, dass du dir über zweimal am Tag spritzt oder einmal am Tag halt nicht, weil es ist halt die Kurve, die von dem Körper abgebaut wird.
Interessant. Und du hast vorhin erzählt, du machst viel Sport, also du machst ja CrossFit und richtig krass Sport. Bist du da? Wie gehst du damit um? Ist es dann da irgendwie eine Einschränkung?
Nee, eigentlich ist es keine Einschränkung. Das hilft mir sehr bei der gesamten Therapie, weil viel Bewegung hilft ja auch, irgendwie meinen Blutzucker zu senken. Bedeutet, ich brauche nicht so viel Insulin, wenn ich irgendwas gegessen habe und dann Sport mache. Aber es gibt natürlich Momente, bei denen ich dann irgendwas Fettiges gegessen habe, weil Fettiges ist wirklich sehr, sehr schwierig zu handeln. Und ich dann Sport mache und dann reißt oder schießt es mich dann halt in den Keller. Und da ist es dann halt, dass ich da irgendwelche Traubenzucker dabei habe oder irgendwelche flüssigen Glukosegels dabei habe, falls ich dann merke, oh, der geht in Richtung Unterzucker, dass ich davor mir dann halt ein paar Traubenzucker dann halt einflöße.
Okay, weil wir lachen jetzt viel drüber und so und ich finde es auch gut, dass du damit so offen umgehst und man darüber lachen kann. Aber trotz allem ist es natürlich eine chronische Erkrankung, die einen einschränkt. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und den einen schränkt sie mehr ein, den anderen weniger vielleicht. Es kommt ja auch immer drauf an, welchen Diabetes man jetzt im Endeffekt hat. Aber es gibt bestimmt auch Selbsthilfegruppen oder Reha-Gruppen oder so.
Ja, definitiv. Also in größeren Städten bekomme ich das auch von vielen Leuten mit, dass es da halt Stammtische gibt, Diabetes-Stammtische. Mhm. Bei SAP bin ich jetzt auch selbst dabei, ein Diabetes-Netzwerk zu gründen. SAP ist einer der größten Arbeitgeber Deutschlands oder auch weltweit gehört es mit dazu. Und dass man sich, man muss es ja erklären. Und da ist es halt auch klar, dass es da auch andere Diabetiker gibt. Und es gibt nichts Besseres als den Austausch. Den Austausch mit Leuten und sich nicht zu verstecken, weil dadurch lernt man nur. Und wenn man mehr über die Krankheit weiß oder wie andere das irgendwie wahrnehmen oder sich in verschiedenen Situationen verhalten, dann kann man sich da auch ganz oder viel besser darauf einstellen und das auch umsetzen.
Ja, gibt es irgendwas, das du dir von der Medizin oder Forschung wünschen würdest, was dein Leben noch mehr erleichtern wird?
Ja, also kleine Heilung. Das wäre das. Aber was heißt denn erleichtern? Es ist sehr, sehr schwierig. Mit 15 oder bald jetzt 16 Jahren Diabetes weiß ich halt nicht, wie das Leben jetzt war, als ich das nicht hatte. Da war ich 15. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern, wie es war, ohne Diabetes gelebt zu haben. Deswegen, klar, irgendwie noch ein schnell wirksameres Insulin. Vielleicht Insuline, die du inhalieren kannst. Da gibt es schon irgendwelche Prototypen oder auch schon Medikamente und Applikatoren, mit denen du Insulin inhalieren kannst, dass da weiter geforscht wird, weil es ist halt doch manchmal nervig, sich immer wieder zu pieksen.
Ja, klar.
Oder auch bei der Blutzuckermessung. Also ich weiß jetzt nicht, die Zuschauer sehen es nicht, aber ich habe hier schon verstochene Finger. Mhm. Und umso mehr man sich halt misst am Finger, umso mehr Hornhaut bekommt man, dass es da noch Alternativen gibt. Weil
was hältst du von der Ohrmessung?
Wie meinst du das?
Ohrläppchen.
Ist ja genau das Gleiche wie auf der Fingerbeere.
Ja, weil Finger halt nicht so, also Ohr brauchst du ja nicht so im Alltag, weißt du, musst du ja nicht
fühlen. Ja, natürlich, so. Aber es ist halt auch für mich als Diabetiker schwierig, dann immer ins Ohr und ich sehe das dann halt nicht, dafür sind die Finger für mich einfacher. Und mein kontinuierliches Blutzuckermessgerät ist ja auch mit einer kleinen Teflonkanüle im Unterhautfettgewebe bei mir. Bedeutet, alles hat ja mit Pieksen zu tun, dass man gegebenenfalls irgendein kleines Pflaster hat, was den Blutzucker misst, ohne wirklich die Haut zu verletzen. Das wären jetzt die Sachen, wo ich mir halt denke.
Du hast quasi so eine Messstelle am Oberarm, so wie man das kennt, und das ist dann mit deinem Handy verbunden.
Redest du jetzt von dem oder von dem Wunschszenario?
Ne, von dem, was du hast, von diesem im Unterhautfettgewebe.
Genau, also das habe ich momentan aber auch kleben. Mhm. Und die Insulinpumpe ist bei mir im Oberarm.
Mhm. Das heißt, quasi aus deinem Bauch, aus dem Fettgewebe, wird der Blutzucker ermittelt, genau, und wird dir aufs Handy gespielt.
Genau.
Wäre es ein Wunsch von dir, dass man die Messung, die du im subkutanen Fettgewebe, mhm, übers Handy ermittelt kriegst, mit der Insulinpumpe koppeln kann, damit das automatisiert funktioniert?
Ja, das ist schon so bei mir. Also
das ist sogar schon so.
Die kommunizieren schon mit einer App auf dem Handy, kommunizieren die.
Ach,
und
krass.
Damit ist es bei mir dann so, dass der Algorithmus, der im Hintergrund läuft, guckt, wohin geht der Blutzuckerspiegel, und anhand des Insulin oder das Insulin, was in meinem Körper ist, berechnet er eine Kurve, wohin er gehen, mhm, könnte. Und dann zum Beispiel, wenn er sieht, oh, er geht jetzt in den Unterzucker oder in den niedrigeren Bereich, schaltet er das Basalinsulin, was ich vorhin erklärt habe, ab, damit er entgegenwirken kann, damit ich nicht in den Unterzucker falle. Oder das andere Szenario, wenn er zu hoch geht, gibt er mir einen Mikrobolus ab, damit, mhm, er da entgegenwirkt, damit ich nicht in den Überzucker komme. Das macht er schon automatisch.
Ach krass, das erleichtert es dir wahrscheinlich auch selber, zum einen diese kontinuierliche Messung, mhm, aufs Handy, mhm, und weniger stechen muss, und zum, ja, anderen, dass das schon ein bisschen autark funktioniert.
Ja, definitiv. Oder? Also ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, ich habe das System jetzt schon 6 Jahre. Davor hatte ich das nicht. Da musste ich dann auch immer wieder aufwachen, gucken und, mhm, messen. Und da hatte ich keinen durchgängigen Schlaf. Und erst mit dem System weiß ich, was ein durchgängiger tiefer Schlaf ist. Also dann kann ich auch sagen, seit 5 Jahren habe ich wirklich einen guten Schlaf.
Mhm. Was ich auch ganz interessant finde, was man noch sagen könnte, man kann ja, also auf dem Handy kann man das ja aktivieren mit diesen kritischen Hinweisen.
Mhm.
Der Handy kann ja selbst im Stummmodus, das ist ja schon passiert, ja, wie wir unterwegs waren,
ja,
dann bimmelt es auf einmal,
mhm,
dann sagt man, Christian, was los? Hast schon wieder einen Cut-Redder-Einsatz.
Kriegen wir Panik.
Und dann sagst du, ah, mein Zucker ist gerade niedrig.
Ja.
Das heißt, das schickt dir sogar die Warnungen,
ja,
also kritisch aufs Handy, hey, ja, das stimmt gerade,
ja,
was
ja,
nicht.
Ja, also das ist auch ganz wichtig. Man kann, ich habe jetzt zum Beispiel auch die Hinweise ausgeschalten, bedeutet, dass wir während dem Reden jetzt nicht gestört werden würden,
sehr
wenn irgendwas wäre.
Finde ich gut, dann hängst du einfach da.
Aber zum Beispiel, es gibt einen Blutzucker, der ist bei 55 Milligramm pro Deziliter.
Mhm.
Wenn der unterschritten wird, dann ist auch die Stummschaltung dahin. Dann wird das immer laut alarmiert.
Ja, aber jetzt
mit
dem Podcast. Nee. Das geht vor.
Nee, ich hab den Entwicklern auch gesagt, die sollen das bitte jetzt für den Podcast rausnehmen.
Mhm.
Bedeutet, nachts, wenn das sein sollte, werde ich dadurch geweckt. Meine Uhr vibriert am Handgelenk, also ich werde dadurch dann auch wach. Und auch klar, der Körper weckt dich automatisch, wenn er merkt, oh, irgendwas stimmt nicht. Dann werde ich dadurch von selbst erwachen.
Okay, jetzt nochmal so eine kleine Abschlussfrage.
Mhm.
Was würdest du jemandem mitgeben auf dem Weg, der jetzt frisch die Diagnose bekommt, Diabetes Typ 1?
Man soll sich informieren, man soll offen in irgendwelchen Gruppen oder sowas sich engagieren und auch mit anderen darüber reden, weil dadurch nimmt man sich in gewisser Art und Weise die Angst. Es ist nicht schlimm, diese Krankheit zu haben. Es ist generell nicht schlimm, irgendwelche Krankheiten zu haben, aber Diabetes ist eine Krankheit, mit der man gut leben kann heutzutage, und es gibt viele, die einfach einen offenen Dialog haben wollen, auch wenn es nur ist, wie geht's dir, ist alles gut bei dir, brauchst du irgendwas, das reicht schon, und ja, einfach offen kommunizieren, auch für die Kollegen oder Freunde, denen zu sagen, hey, ich habe Diabetes, damit die auch wissen, was Sache ist, wenn irgendwas komisch an einem vorkommt, dass man irgendwie komisch antwortet.
Das klärst du ja auch immer in unseren Kursen gut auf, das stimmt. Wir machen ja auch Erste-Hilfe-Kurse zusammen. Und der Christian geht dann natürlich extra nochmal auf das Thema Diabetes ein, weil er sich da gut auskennt. Mir ist jetzt doch noch eine Frage eingefallen,
ja.
Entschuldigung.
Die Abschlussfrage.
Die Abschlussfrage, jetzt die letzte.
Ja.
Gibt es irgendwas, was du vielleicht dem Rettungsdienstpersonal mitgeben würdest, so auf was man achten muss, wenn jetzt im Raum steht, jemand hat einen Unterzucker oder Überzucker oder Unsicherheit? Also gibt es irgendwas, was du medizinischem Personal raten würdest im Umgang mit Diabetikern?
Generell auch einfach, desinfiziert die Finger, wenn ihr den Blutzucker messt.
Bitte immer.
Weil es war auch schon bei mir der Fall, ich habe einen Apfel gegessen, hatte aber einen Unterzucker, und aufgrund, dass der Apfel an meinem Finger war, war ich im Überzucker.
Mhm.
Und das Und sonst, die Leute kennen sich meistens echt gut aus. Habt einen Dialog mit denen und reist nicht. Auch es gibt auch Kollegen, die ich vielleicht jetzt nicht hier in der Gegend oder irgendwo, die die Insulinpumpen einfach abreißen, weil die meinen, dann ist der Insulinzufuhr gestoppt. Mhm. Guckt, wenn die wieder ansprechbar sind oder sonst was, redet mit denen. Die kennen sich besser aus. Als
apropos Insulinpumpe, jetzt aber wichtig, letzte Frage.
Ja.
Wo kann die sich überall verstecken? Das ist ja auch interessant für Rettungsdienste.
Überall.
Ja, scheiße.
Du kannst sie wirklich überall hinkleben. Meistens ist es aber so, ich würde sagen, wirklich in dem Großteil, dass sie am Oberarm, Bauch ist. Es gibt welche, die am unteren Rücken die befestigen. Es gibt aber auch welche, die kleben das an die Wade, Oberschenkel, an den Po, auf den Po. Es gibt jede Möglichkeit.
Okay, und wenn die fehl auslöst, gibt es das auch, dass wir dann quasi die nicht finden. Wir vom Rettungsdienst würden dann immer dagegen spritzen mit Glukose. Insulin wird ausgeschüttet die ganze Zeit und
eher selten. Also ich habe das in meinen Jahren noch nicht erlebt, dass die irgendwie falsch irgendwie auslöst oder sonst was. Also da muss wirklich einiges schief laufen. Und man bekommt das bei mir zum Beispiel mit. Bei mir klickt die Insulinpumpe. Da bekomme ich das mit, wenn ich denke, okay, die klickt irgendwie komisch, ich habe doch gar nichts abgegeben. Dann weiß ich, okay, da stimmt was nicht und dann kann ich die entfernen.
Achso, das bist gar nicht du, das Klicken.
Doch, in gewisser Art und Weise bin ich das. Die gehört zu mir.
Ja, gut. Dann vielen Dank für deine Offenheit, für die Zeit, die du dir genommen hast mit uns.
Ja, und nach die ganze Ehrlichkeit, auch wie du die Frage beantwortet hast und so. Wir hatten uns ja die Frage vorher aufgeschrieben, du wusstest die ja gar nicht.
Mhm.
Also war das ja für dich jetzt auch komplett spontan beantwortet.
Mhm.
Dass die Hörer jetzt denken, das war alles abgekatert, wir haben ja vorher Licht geschickt und so, die Frage kommen.
Mhm.
Das war jetzt alles wirklich spontan.
Mhm.
Ja, hat gut geklappt. Cool. Vielen Dank.
Ja, kein freut Problem. Uns sehr, Christian. Vielen Dank.
Und jetzt gibt's Kuchen.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein.
Bei Notsan Unplugged.
Bis dann.
Tschüss.